Liebe Gäste, so auch Freunde des Grindels und der Adventgemeinde und liebe Gemeindeglieder, schön, dass ihr alle hier seid und herzlich willkommen an alle. Mit jähem Entsetzen und tiefer Trauer haben wir alle diese Woche die Nachricht vom verheerenden Flugzeugabsturz der deutschen Germanwings-Maschine in den Alpen erhalten. Es ist eine menschliche Tragödie und eine schreckliche Tat zugleich, die uns, alle Menschen in Deutschland und Europa, in Schock und Schmerz eint. Für all die Zeichen des Mitgefühls in einer für uns alle so besonders bitteren Stunde sind wir zutiefst dankbar. Es ist ermutigend zu sehen und es macht mich dankbar, dass wir Menschen bereit sind, in Not füreinander einzustehen. Dass wir nicht nur funktionierende Wesen sind, sondern es sich zeigt, dass wir Menschen sind. Die Angehörigen der Opfer erleben jetzt eine unbeschreiblich schwere Zeit. Wir wollen sie in unseren Gedanken und Gebeten tragen und fühlen uns ihnen in einer ganz besonderen Weise verbunden. Und wir wünschen den Hinterbliebenen Gottes Trost und so auch Beistand, Kraft und Zuversicht, diese schwere Herausforderung zu bewältigen. Und daher wollen wir an dieser Stelle unsere Trauer und Mitgefühl bekunden und innehalten und in Stille den Toten zu gedenken. Das Lied, das ihr jetzt ausschnittsweise gehört habt, habe ich zufällig am Mittwochmorgen, einen Tag nach dem Unglück, gehört und auf den Text geachtet. Und da der Text so gut passte zu meiner Stimmung, die ich an dem Morgen hatte, hat mich das Lied sehr angesprochen. Und vor allem eine Textpassage daraus, die ihr jetzt auch gelesen habt, wo steht: Lebe leicht und liebe innig. Und im Englischen wird es noch deutlicher dargestellt als das Leben, dass du es nicht zu schwer nimmst, dass du das Leben leicht nehmen sollst, aber schwerwiegend lieben sollst. Denn wir wissen nicht, wie lange unser Leben hier auf Erden weilen wird. Und letztlich ist es ja auch die Botschaft, die uns das Evangelium und vor allem Jesus Christus ja mit auf den Weg gibt, zu sagen, also wenn er für etwas eingestanden ist, wenn er eine klare Botschaft hatte, die er uns vermitteln wollte, dann ist es eben die: liebt einander. Und wenn wir an das neue Gebot denken, dass er seine Jünger mit auf den Weg gibt in Johannes 13, dann bringt das genau da wieder auf den Punkt, indem er sie beobachtet und über Jahre beobachtet hat und kurz bevor er geht, ihnen noch dieses mit auf den Weg gibt, zu sagen: liebt einander. Was könnt ihr mehr und was solltet ihr mehr tun in eurem Leben als zu lieben und damit das Gute in die Welt hineinzubringen, denn daran werden sie erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Jesus hat es uns vorgelebt auf eine ganz besondere Art und Weise. Vielleicht hat er es so gelebt, dass er das Leben leicht genommen hat und innig geliebt hat. Und dann gibt es eine Begebenheit, die Elke hat schon angesprochen, die wir in Lukas 10 wiederfinden, für alle diejenigen, die gern den Predigttext mit aufschlagen wollen. Und an dieser Stelle empfehle ich es, weil wir uns so ein bisschen durchhangeln werden, kurz durch die Verse. Und zwar geht es um die Geschichte des barmherzigen Samariters. Und diese Geschichte ist vielen von uns bekannt und oft wurde sie gelesen und gehört. Aber es gibt einen Aspekt, den ich vor kurzem erst rausgehört und neu entdeckt habe, den ich gerne mit euch teilen möchte. Und die Geschichte des barmherzigen Samariters findet ihr, wie gesagt, in Lukas Kapitel 10. Aber die Geschichte, die Jesus da erzählt, ist eingebettet in einen Kontext, in ein Geschehnis, das ab Vers 25 beginnt. Und da möchte ich mit euch die folgenden Verse lesen. Da heißt es: Und siehe, ein Gesetzeslehrer, stand auf und versuchte Jesus, ab Vers 25. Und sprach: Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Er aber sprach zu ihm: Was steht in dem Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er beantwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand und Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet, tu dies und du wirst leben. Indem er aber sich selbst rechtfertigen wollte, sprach er zu Jesus: Nun, wer ist mein Nächster? Bis dahin erstmal. Das ist der Kontext, in dem die Geschichte eingebettet wird, weil jetzt dann Jesus die Geschichte dann erzählt. Und was hier geschieht, ist als allererstes, dass hier eine Menschenmenge gewesen ist mit Jesus zusammen und dieser Gesetzeslehrer einer ist, der zum theologischen Dunstkreis gehört, der sich mit der Bibel, mit dem Wort Gottes sehr gut auskennt. Und die damalige und die Frage nach dem ewigen Leben, beziehungsweise wie kann ich ewiges Leben erlangen, war eine Frage, die sich an jeder gute Jude gestellt hat. Was muss ich tun, um eines Tages ewiges Leben zu bekommen? Und die Gesetzeslehrer wie er waren dafür da, um eben die Bibel und vor allem die Gesetze sehr wohl und sehr deutlich den Menschen zu lehren und mit auf den Weg zu geben, damit sich die Juden, damit sich die Leute daran halten können und ja, alles richtig zu machen, um das ewige Leben zu bekommen. Und dieser Gesetzesgelehrte, der kommt jetzt zu Jesus und nicht, weil er eine ehrliche Frage auf dem Herzen hat, sondern weil er Jesus entlarven möchte als einen falschen Propheten. Das heißt, seine Beweggründe waren keine guten. Und deswegen stellt er Jesus eben diese Frage: Was muss ich tun? Und wollte wissen, wie Jesus darauf antworten wird und wusste, dass sicherlich die Antwort, die Jesus hier geben wird, eine falsche ist, weil er ja der Lehrer ist und er sich mit den Gesetzen sehr gut auskennt und er ihn dann überführen wird. Und das Interessante ist, dass Jesus ihm hier eine Gegenfrage stellt und sagt: Moment mal, warum fragst du mich denn? Du bist doch der Gesetzeslehrer, antworte doch du mir, was steht denn in der Bibel geschrieben, was du tun sollst, um ewiges Leben zu bekommen? Interessant finde ich an dieser Stelle, dass er als der Gesetzesleser, der die Gesetze sehr gut kennt, die Stelle im Alten Testament zitiert, wo es heißt: Liebe Gott und liebe deinen Nächsten, und es darauf reduziert. Wir kennen diese Aussage sehr wohl, weil Jesus sie sagt. Und Jesus zitiert ja auch nur das Buch Mose. Aber dass es er, dieser Gesetzeslehrer, daraufhin reduziert oder das in dem Moment hervorhebt, finde ich interessant. Denn was er hier sagt, ist richtig. Es geht nicht um irgendwelche Regeln, die du zu befolgen hast, sondern du kannst alles, was in der Bibel steht, genau darauf reduzieren. Wir kennen das, wir verstehen es als Christen, weil wir es so gelernt haben. Und sagt: Liebe Gott und liebe deine Mitmenschen von ganzem Herzen, deine Nächsten von ganzem Herzen. Und weil er die richtige Antwort gibt, sagt Jesus auch zu ihm: Wahrlich, du hast recht gesprochen, genau das, was du sagst, ist richtig, also geh hin und lebe danach. So einfach ist die Botschaft letztlich, die Jesus hier mit auf den Weg gibt. Aber er ist ja nicht gekommen, um eine Antwort zu bekommen auf eine ehrliche Frage, die er hat, sondern er wollte Jesus überführen. Und weil es ihm nicht darum geht, das zu verinnerlichen, was Jesus sagt, stellt er ihm jetzt die Frage: Wenn es darum geht, meinen Nächsten zu lieben, wenn es also um Liebe geht im Leben, wer ist denn mein Nächster? Und diese Frage, die gibt er ihm mit auf den Weg. Wer ist mein Nächster? Und die Juden damals und vor allem die Gelehrten, die haben sich sehr wohl darüber Gedanken gemacht, über die Frage: Wer ist denn mein Nächster? Dann gibt es so Abspaltungen in dem jüdischen Glauben, zum Beispiel die Essener, die dann gesagt haben: Moment mal, wir glauben noch mal richtiger und noch mal verschärfter und wir betonen den Glauben noch mal auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Und die Juden, die sind grundsätzlich, die leben viel zu liberal, wir sind da ein bisschen strenger und deswegen bilden wir einen inneren Kreis. Und alle die, die sich, und das war das Gedankengut der damaligen Zeit, alle die, die sich in diesem inneren Kreis befinden und sich jetzt auch Essener nennen, das sind meine Nächsten. Alle, die es nicht sind, sind nicht meine Nächsten. Also wen muss ich lieben? Meine Nächsten, also die, die zu mir gehören. Und dann haben wir die Samariter und die sind ja so oder so abgefallen und der Jude sagt sich, ja, den Juden kann ich lieben, aber weil der mein Nächster ist, der Samariter ist nicht mein Nächster, also muss ich ihn nicht lieben, also darf ich ihn hassen. So war das Gedankengut der damaligen Zeit. Und jetzt blicke ich so zu mir in die Gegenwart hinein und reflektiere darüber und stelle fest, dass auch ich solche Abgrenzungen in meinem Leben mache. Wenn es darum geht, dass ich mir die Frage stelle, wer ist mein Nächster, den ich also zu lieben habe, weil das Gesetz es mir vorgibt, dann bilde ich Kreise und sage, Moment mal, also die, die so ticken wie ich, die mir wohlgesonnen sind, wo wir eine gleiche theologische Ausrichtung haben, eine gleiche Lebensstilausrichtung haben, wie auch immer, welche Kreise du bildest, die sind meine Nächsten und die kann ich lieben. Aber die, die nicht so ticken, die muss ich nicht lieben. Da tue ich mich dann schwer. Und irgendwie, was damals war, ist heute nicht anders. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr selbst solches Gedankengut schon mal gehabt habt, dass sie Unterschiede macht. Und ich möchte behaupten, ja, wir tun diese. Wir nehmen nicht jeden Menschen gleich an und bilden Kreise und Inner Circle, wie man so schön sagt auf Neudeutsch, um das zu definieren. Und weil das so ist, weil es in uns Menschen drin ist, aber anscheinend nicht richtig, sagt Jesus solche Dinge wie, es ist leicht, deinen Bruder zu lieben, ich aber sage, die liebe deine Feinde und bete für sie und segne sie, die dich hassen. Und weil dieser Gesetzeslehrer eben diese Frage stellt, ja, wer ist denn mein Nächster? Und hier jetzt eine klare Definition bekommen wollte, erzählt Jesus diese Geschichte. Und die möchte ich kurz mit euch durchlesen ab Vers 30, da beginnt sie. Da heißt es, Jesus aber nahm das Wort und sprach, ein Mann ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter Räubern, die ihn auch auszogen, und in Schläge versetzten und weggingen und ihn halbtot liegen ließen. Zufällig aber ging ein Priester jenen Weg hinab, und als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten Seite vorüber. Ebenso aber kam auch ein Levit, der an den Ort gelangte, und er sah ihn und ging an der entgegengesetzten Seite vorüber. Aber ein Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm hin, und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt, und er trat hinzu, und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf. Und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Und am folgenden Morgen zog er 2 Denare heraus und gab sie dem Wirt und sprach, trage Sorge für ihn. Und was du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Bis dahin. Das ist die Geschichte, die Jesus hier erzählt auf die Frage, wer ist denn mein Nächster? Wenn wir uns die Geschichte jetzt mal ganz kurz genauer angucken, mal zum Beispiel in Vers 30 hineinblicken, dann konstruiert Jesus diese Geschichte ganz bewusst auf folgende Weise und die Worte, die er wählt, die wählt er nicht zufällig. Wenn wir in Vers 30 reinblicken, dann heißt es, und Jesus sprach und übernahm das Wort und sagte, ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter Räubern, die ihn auszogen und in Schläge versetzten und weggingen und ihn halbtot liegen ließen. Hier sind 3 Dinge, die auffallen und die eine Bedeutung haben, die eine klare Aussage treffen wollen. Und zwar einmal die Tatsache, dass hier nicht von einem Mann oder von einer Frau gesprochen wird. Ganz bewusst wählt Jesus den Begriff Mensch und lässt es undefiniert, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Dann weiter in dem Vers sagt er, dass dieser Mensch ausgezogen wurde und dadurch nackt da lag. Und auch das ist eine ganz bewusste Konstruktion, die Jesus hier verwendet. Und dann heißt es weiter, dass dieser Mensch halbtot da lag. Das heißt, er war bewusstlos, er konnte nicht reden. Und hier wird etwas deutlich. Und zwar die Botschaft, die Jesus hier schon in dem Vers 30 mit uns den Hörern und uns mit auf den Weg geben möchte, ist, dass er sagt, hier liegt jemand, der in Not ist. Hier liegt jemand, der Hilfe braucht. Und wir wissen nicht, oder es ist unwichtig zu wissen, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Vielleicht gibt es Menschen, die da Unterschiede machen und sagen, wenn beim Mann hätte ich geholfen, bei der Frau nicht oder umgekehrt. Es ist ein Mensch. Und einfach nur, weil er ein Mensch ist, braucht er Hilfe. Die andere Tatsache, die zum Ausdruck kommt, ist, dass er eben nackt gewesen ist. Was Jesus hier uns vermitteln möchte, ist, dass an der Kleidung man seinen Status und seine Zugehörigkeit hätte erkennen können. Und ich reflektiere über mich selbst und merke, Moment mal, da liegt etwas in der Luft, das auch ich bejahen würde. Also wenn da jetzt jemand liegen würde, irgendwie im Anzug und gut gekleidet oder wohlriechend, ja, dann würde ich da noch hingehen und helfen, aber und so weiter. Also was hier zum Ausdruck kommt, ist, was Jesus sagen möchte, du weißt nicht, zu welcher gesellschaftlichen Schicht dieser Mensch gehört. Du weißt nicht, zu welchem Kulturkreis er gehört, denn damals hatten die jeweiligen Kulturkreise und Gesellschaftsschichten auch verschiedene Klamotten an, Kleider an, die es zum Ausdruck gebracht haben. Und Jesus sagt, du weißt nicht, zu wem er gehört, zu welchem Kulturkreis gehört, ob es ein Jude ist oder nicht. Denn daran hätte man, an der Kleidung hätte man ihn erkannt. Und dann heißt es weiterhin, dass er halbtot da lag. Das heißt, er hat nicht gesprochen. An der Sprache, will Jesus hier zum Ausdruck bringen, hättest du erkennen können, ganz klar raushören können, wer er ist. Ob es ein Schwabe ist oder ein Hamburger. Und er sagt, das ist alles egal. Lass diese Information mal außen vor. Macht daran nicht fest, ob ihr bereit seid zu helfen. Hier ist einfach nur ein Mensch. Und das allein reicht schon, um ihm zu helfen. Vers 31, es kommt der Priester. Und das Ereignis geschah zwischen Jerusalem und Jericho. Jerusalem liegt oben auf dem Berg, auf ungefähr 1000 Meter Höhe. Jericho unten im Tal, da wo es schön ist, da lebten die Schönen und die Reichen und so ein bisschen, weil es so eine besondere Gegend. Und da auf diesem Weg, in diesem Gebirge, auf so einem engen Pass, da passierte dieses Unglück, beziehungsweise Jesus konstruierte vielleicht nur die Geschichte, aber da setzte es an. Und der Priester arbeitete oben im Tempel und musste circa 7 oder 8 Tage am Stück durcharbeiten und jetzt hat er endlich Feierabend gehabt und war auf dem Weg nach Hause, weil er jetzt ein paar Tage Urlaub hat. Und für den Priester war es klar, dass wenn er einen Halbtoten, wenn er ihm hilft und ihn anfasst und für ihn da ist, dass er sich unrein macht. Und was das bedeuten würde für ihn, die Konsequenz wäre die gewesen, dass nachdem er ihm geholfen hätte, hätte er wieder hochgehen müssen nach Jerusalem und eine 3 Tage lange zeremonielle Waschung vollführen, um sich wieder rein zu machen. Aber er ist doch jetzt seit 7 Tagen schon oben und will jetzt nach Hause. Jetzt ist keine gute Zeit. Also jetzt nicht, vielleicht ein anderes Mal, aber nicht jetzt. Denn ich will auch mal die Füße hochlegen, mich ausruhen, ein anderes Mal gerne, soll es mal an andere machen. Und auch da entdecke ich wieder so meine Gedanken diesbezüglich, wo ich über mich selbst reflektiere und merke, dass ich auch da Unterschiede mache, wann ich für jemanden da sein möchte und kann. Und dass es Zeiten gibt, da passt es mir gar nicht, da bin ich dann doch Egoist und sage, ach, Sascha würde jetzt wahrscheinlich sagen, Dortmund spielt gleich und das Spiel läuft im Fernsehen, das muss ich mir angucken. Und geht an ihm vorbei. Vers 32. Jetzt kommt der Levit. Und der Levit, der arbeitet auch im Tempel. Und der Priester, der ist sein Vorgesetzter. Und der Levit lernt vom Priester. Und der Priester, was er tut, das tut der Levit auch. Und weil der Priester an ihm vorbeigeht, geht auch der Levit vorbei. Denn für ihn gelten die gleichen Maßstäbe. Und auch er hätte sich verunreinigt. Und auch er hätte wieder 3 Tage sich reinwaschen müssen. Und auch er hatte gar keine Lust drauf. Und vor allem, man weiß ja noch nicht mal, wer da liegt. Also gehe ich an ihm vorbei, runter nach Jericho, da wo es schön ist, um die Füße hochzulegen. Jesus konstruiert hier an dieser Stelle noch eine Sache ganz bewusst. Und zwar gab es zu der damaligen Zeit einen Dreiklang, den die Juden kannten. Und zwar hieß dieser Dreiklang ein Priester, ein Levit, ein Jude. Und der Jude war das normale Volk. Ein Priester, ein Levit, ein Jude. Es war ein typischer Dreiklang, den die Menschen kannten und Geschichten wurden auch so erzählt, vielleicht sogar Witze. Ne? Kommt ein Priester, kommt ein Levit und kommt ein Jude. Also das kannte man. Und als Jesus nun, und deswegen erzählt Jesus ganz bewusst die Geschichte auf diese Art und Weise. Und all die Menschen um Jesus herum, die da jetzt zuhören, während er die Geschichte erzählt, sind Juden. Das heißt, was sie jetzt erwarten ist, nachdem er den Priester erwähnt, nachdem er den Leviten erwähnt, jetzt haben alle schon im Ohr, jetzt kommen die Juden. Jetzt kommt das Volk, das Bodenpersonal, das einfache Volk und Jesus wird uns das einfache Volk jetzt in den Mittelpunkt stellen und sagen, schaut her, wie toll der Jude ist und eine Rüge austeilen den Priestern und all denen, die am Tempel arbeiten. Und anstatt, dass Jesus das tut, weil sie es erwarten, gibt er noch eine Schippe drauf und verstärkt die ganze Geschichte, indem er sagt, nicht ein Jude kommt, sondern ein Samariter kommt. Und er ist es derjenige, der all sein Geld, all seine Zeit und alles investiert und von all seinen Plänen, auf dem er auf dem Weg gerade gewesen ist und was er tun wollte, davon Abstand nimmt und sich sagt, ich nehme mir die Zeit für diesen Menschen, von dem ich nicht weiß, wer er ist, was er ist, Zugehörigkeit, nichts dergleichen. Und ich nehme mir die Zeit, um diesen Menschen zu helfen. Warum? Weil diesen Menschen geholfen werden muss. Und er nimmt einen Samariter und baut ihn in diese Geschichte ein. Und der Samariter, der hört sich für uns in unseren Köpfen heute super toll an. Der barmherzige Samariter. Das speichern wir seit unserer Kindheit als etwas Positives ab. Samariter ist etwas Positives. Für die damaligen Zuhörerschaft war aber der Samariter alles andere als positiv. Wenn sie Samariter hörten, dann hatten sie nur noch Hassgefühle und ihr Magen zog sich zusammen und nichts war mehr gut. Weil der Samariter, das ist das verhasste Volk. Wir haben Krieg mit ihnen. Wir hassen einander. Seit Ewigkeiten haben wir Funkstille. Und es gibt niemand Schlimmeres als den Samariter. Der Samariter ist das Letzte überhaupt. Und dieser Samariter, er ist im Judenland unterwegs zwischen Jerusalem und Jericho. Und er ist es, der hier fremd ist. Und er ist ein Durchreisender in diesem verhassten Land und ist bereit, diesen Menschen zu helfen, Zeit zu investieren und Geld zu investieren. Und sie haben sich wirklich gehasst. Sie hatten sogar Hassgebete, die sie gesprochen haben im Tempel. Mögen die Samariter für ewig verflucht und so weiter. Die Geschichte, die Jesus hier konstruiert, zeigt sehr wohl und trägt die Botschaft in sich. Liebe Zuhörer, liebt und seid für den Nächsten da, unabhängig davon, wer ihr seid, wer er ist. Liebt. Und nachdem Jesus diese Geschichte erzählt hat, Vers 36, wendet er sich nun wieder mit seinem Blick zum Gesetzeslehrer und fragt ihn, was meinst du, wer von diesen drei der Nächste dessen gewesen ist, der unter die Räuber gefallen war? Er aber sprach, der die Barmherzigkeit an ihm übte. Jesus aber sprach zu ihm, geh hin und handle du ebenso. Auch hier steckt so viel noch drin. Als erstes Mal finde ich Vers 37 die Antwort vom Gesetzeslehrer so toll. Guckt euch mal die Antwort nochmal an. Er aber sprach, der die Barmherzigkeit an ihm übte. Was fällt euch auf? Weil er den Samariter, weil sie sich so sehr hassen, kann er noch nicht mal das aussprechen, Samariter, der Samariter, das ging ihm nicht über die Lippen. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie er so Zähne knirschen sagt, ja, der die Barmherzigkeit an ihm ausübt. Das passt ihm gar nicht. Und Jesus in all seiner Güte und Liebe sagt, geh hin und tu ebenso. Lerne von deinem Feind. Was sind schon Feinde? Steh da drüber. Habt keine Feinde. Und eine Sache noch, die hier der Schlüssel des Textes für mich darstellt, ist Vers 36. Jesus stellt dir die Frage, was meinst du, wer von diesen dreien der Nächste dessen gewesen ist, der unter die Räuber gefallen ist? Merkt ihr, was Jesus hier fragt? Vergleicht mal die Frage mit der Frage, die der Gesetzeslehrer stellt, vor der Geschichte. Der Gesetzeslehrer stellt die Frage, wer ist mein Nächster? Und Jesus stellt hier die Frage, wem wurde der Samariter ein Nächster. Wer von diesen drei wurde demjenigen, der Hilfe brauchte, ein Nächster? Und man überliest es sehr schnell. Aber Jesus in seiner großartigen Art, wie er nun mal ist und zu Lebzeiten hier auf Erden war, ist, dass er unsere Denkweise immer wieder auf den Kopf gestellt hat und Dinge um 180 Grad dreht. Und sagt, hey, ihr lieben Menschen, ihr fragt euch immer, wer ist denn mein Nächster? Das ist eine sehr passive Frage. Wer ist denn von all den Menschen mein Nächster? Lass es mal definieren, damit ich wissen kann, wen ich lieben soll und wen nicht. Und Jesus dreht eben diesen Gedankengut um und sagt, hör auf, diese passive Frage zu stellen, denn dein Liebesakt, deine Hingabe an dem nachzufolgen, diesem Gebot, ist eine aktive. Stell dir nicht die Frage, wer ist mein Nächster, sondern stell dir die Frage als Christ, als Nachfolger, wem kannst du ein Nächster werden? Wem kannst du ein Nächster werden? Eine aktive Frage. Tu es. Tu Liebe. Und zwar grenzüberschreitend. An jeden, unabhängig davon. Zieh keine Kreise. Sei offen und schau, wo du jemanden ein Nächster werden kannst. Unabhängig davon, wer er ist. Lebt Liebe. Und hier meine abschließenden Gedanken dazu. Jesus selbst reduziert es, indem er sagt, liebe Gott von ganzem Herzen und so weiter, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und die Botschaft, die Jesus hier auf den Punkt bringt, die er für dich auf die Welt gekommen ist, um der Menschheit mit auf den Weg zu geben, ist, in der zentralsten Art und Weise ist es zu sagen, liebt einfach einander. Liebt über jegliche Grenzen hinweg, liebt. Liebt den, die euch verfluchen. Betet für sie. Seid bereit, diese Grenzen zu überwinden. Und wenn sich dein Bruder dir versündigt, ja, dann sei du derjenige, der auf ihn zugeht, um Versöhnung herbeizuführen. Liebt einander. In dem Lied, das ihr ausschnittsweise gehört habt, bringt das dieser christliche Country-Sänger hier auch auf den Punkt, indem er sagt, macht euch das Leben noch nicht so schwer. Lebt einfach, lebt leicht und liebt innig. Wie simpler und wie schöner kann und sollte das Leben gestaltet werden? Ich denke, auf eine ganz prägnante Art und Weise hat es uns Jesus vorgelebt und sagt, tut dies auch, wie es ihm sagt, geh hin und handle ebenso. Und die Tage, als nach dem Unglück, als ich über das Unglück nachdachte, und ich denke, jeder von uns hat darüber nachgedacht und es hat ihn bewegt, kamen mir eben diese Gedanken auch durch den Kopf, was ist das Leben? Und wie schnell ist dieses Leben, kann das Leben vorbei sein? Und wenn man sich dessen bewusst wieder mal wird durch so ein tragisches Ereignis, dann reflektiert man auch darüber nach, zu sagen, worum geht's im Leben? Was ist das eigentlich Wichtige? Und ich denke, dass es Jesus auf den Punkt gebracht hat, wenn er uns diese Botschaft mit auf den Weg gibt. Und diese Botschaft wollte ich euch und uns allen heute gerne mit auf den Weg geben. Mit den Worten von ihm selbst, wo er sagt, geh hin und handle du ebenso. Liebe, lebe die Liebe, teile sie aus und schau, wem du ein Nächster werden kannst. Lebe leicht und liebe innig. Amen.